Sarah Maria Sann wird im Mai, also nach dem Heidelberger Frühling 2016, eine Uraufführung bestreiten. Das Stück heißt Für steppenden und Vibraphon spielenden Sopran mit Zuspielband. Reizt Sie sowas?
Ja, sehr. Das ist doch unglaublich spannend. Erstens in der Vorbereitung mit Dieter Schnibbel zusammen war das schon eine große Entdeckungsreise. Ich werde Vibraphon spielen, steppen und chinesische Gongs spielen und Röhrenglocken.
Aber singen werden Sie auch.
Und singen, ja, genau.
Ich habe das nur deswegen gesagt, natürlich auch, um Ihre artistische Bereitschaft auszuloten. Aber ich habe es auch deswegen gesagt, weil es natürlich ein gutes Beispiel dafür ist, dass Sie eine Sängerin sind, die international anerkannt eigentlich fast nur zeitgenössische Musik singt. Und diese Eigenschaft kommen Sie also auch zum Heidelberger Frühling, reden wir gleich drüber. Wie kam denn das, dass Sie sich so auf die zeitgenössische Musik verlegt haben?
Das will man nicht. Als junge Studentin wird man dafür ausgebildet, dass man Opernstar wird. Das erzählen einem ja heute immer noch die Gesangslehrer an den Hochschulen. Das ist ja aber nicht so. Ich bin in die zeitgenössische Musik gegangen, weil mich das wahnsinnig interessiert und fasziniert und jeden Tag neu mit Spannung und mit Freude auch erfüllt.
Wenn man das hört, denkt man, das ist sehr anstrengend für die Kehle und man braucht eine ganz andere Technik, das zu singen.
Ich bin froh, dass ich bei Lehrern Unterricht hatte an der Hochschule und auch viel Privatlehrer, die sowohl stimmphysiologisch als auch mit einer fundierten Belcanto-Technik mit mir gearbeitet haben. Und technisch muss ich immer noch jeden Tag natürlich trainieren, weil diese riesigen Sprünge die ganze Zeit zu bewältigen, manchmal irrsinnig lange in hohen Lagen zu singen, immer im dreigestrichenen Bereich oder dann immer 2,5 Oktaven Sprünge zu bewältigen, dauernd am Stück. Da muss man schon einfach mit dem Körper sehr, sehr, sehr gut unterstützen, damit man einfach fit bleibt und damit man sich nicht wehtut. Und man geht immer auch an seine Grenzen. In der zeitgenössischen Musik gibt es ja auch viele Sprechtechniken, Inhaliertechniken, Schreitechniken.
Ja, Geräusch müssen Geräusche Sie auch von sich geben.
In jeder Couleur, also vor allen Dingen eben in jeder psychologischen Couleur, die man sich vorstellen kann. Und um das zu tun, ohne seine Stimmbänder zu ruinieren, muss man einfach viel Erfahrung sammeln und muss auch seine Grenzen ausgetestet haben, damit man weiß, bis wohin man gehen kann und darf und sollte. Dann natürlich, um auf der Bühne fit zu bleiben, wenn man viel machen muss in der zeitgenössischen Musiktheater, sind ja auch die Rollen oft sehr komplex, also die Charaktere, die man spielt. Oder man muss auch sich viel auf der Bühne rumschmeißen und irgendwo raufklettern oder runterspringen.
Können Sie denn einfach umschalten, wenn jetzt ein Angebot, sagen wir mal, von der Bayerischen Staatsoper käme, eine Mozart-Partie zu singen? Ist das so eine ganz andere Welt stimmlich?
Ja, ich glaube, Mozart würde ich nicht bei der Bayerischen Staatsoper annehmen. Ich würde vielleicht in einem kleinen Theater mit langer Vorbereitungszeit das annehmen, weil die Technik, um Mozart zu singen, ist einfach doch nochmal eine ganz andere als die, um zeitgenössische Musik zu singen. Und ich habe nun 12 Jahre lang trainiert, sehr punktuell flexibel zu sein, punktuell sehr schnell große Sprünge bewältigen zu können, trotzdem eine schöne Legato-Linie zu bauen, expressiv mit Musik umzugehen. Das sind so unterschiedliche Qualitäten, die man da entwickelt. Und an der Bayerischen Staatsoper müsste ich mich ja mit einer unglaublichen Konkurrenz messen. Das wäre keine gute Idee für mich.
Ich habe das nur deswegen gefragt, weil ja die Namen, mit denen Sie schon zusammengearbeitet haben, sowohl was die Dirigenten betrifft, als auch was die Häuser betrifft, wo Sie aufgetreten sind, ja allererste Sahne sind. Also insofern wäre die Bayerische Staatsoper jetzt nicht zu gering für Sie, aber eben dann eher auf Ihrem Fach der zeitgenössischen Musik. Sie haben viele Uraufführungen gesungen, Sie haben ein Riesenrepertoire an zeitgenössischen Stücken. Nun werden Sie in Heidelberg das neue Wunderhorn aufführen. Schon die Kombination Sie, Sopran plus Johannes Fischer, Schlagzeug ist sehr ungewöhnlich. Wie kam denn das zustande?
Der Michael Gassmann hat uns zusammengebracht.
Vom Heidelberger Frühling, der künstlerische Leiter.
Und darüber freue ich mich enorm, weil Johannes kenne ich schon lange und ich wollte schon vor Jahren gerne mit ihm irgendwann mal ein Projekt verwirklichen. Der ist ein unglaublich guter und virtuoser Schlagzeuger und Schlagzeugstimme finde ich natürlich eine grandiose Idee, weil die Variationen werden so vielfältig sein. Also je nachdem, wie viel in den Bus reinpasst, wenn Johannes auf Reisen geht mit dem Equipment. Wir werden ein Stück haben, vermutlich mit Pauken, eins mit Vibraphon, eins mit sehr gemischten Instrumentarium. Ich weiß nicht, was noch alles dazu. Eins mit Videoinstallation und Elektronik dazu. Eins mit Pauke und Elektronik. Es gibt verschiedene Technik und deshalb wird jedes Stück so wahnsinnig unterschiedlich klingen.
Die Stücke sind zwischen 2 Minuten und 15 Minuten jeweils lang. Immer nur von Ihnen beiden vorgetragen. Heinz Holliker steuert 2 Stücke bei, also das ist sozusagen der große Name, der da auch mitmacht, aber es sind auch Stipendiaten aufgefordert, der Heidelberger Akademie für junge Komponisten Kompositionen einzureichen, die dann aufgeführt werden. Und die müssen aber auch Texte dazu finden. Nun kennt man das Wunderhorn, ist in Heidelberg ja eine Ikone, das Knaben Wunderhorn. Da weiß man, was für Texte das sind. Das sind sehr poetische Texte, die so ein bisschen das romantische Gefühl hervorrufen. Was für Texte werden denn diese jungen Komponisten auswählen? Welchen Text hat Heinz Holliger ausgewählt?
Heinz Holliger hat einen französisch-schweizer Dichter ausgesucht, dessen Texte er öfter schon vertont hat. Marta Gentilucci hat einen Text ausgesucht von einer italienischen Dichterin. Ich glaube, sie arbeitet auf der Basis eines Stückes oder von Ideen, die wir schon vor Jahren gemeinsam entwickelt haben. Da gab es ein Stück für Pauke und Stimme und Elektronik. Johannes Fischer schreibt auch ein Stück. Er schreibt ja selber auch was für uns beide. Den Text kenne ich noch nicht.
Also es ist nicht so, dass da Texte aus der Zeitung genommen werden, was man denken könnte, weil es heißt, alltägliche Texte würden da vertont, sondern es sind schon poetische Texte.
Und zwar unterschiedlichste poetische Texte. Also das Knaben Wunderhorn war ja zu seiner Zeit eben nicht ein romantisch-sentimentales Gefühl, sondern da ging es ja auch oft sehr ans Eingemachte. Das waren sehr herb, deftige, erotische Szenen. So wird es bei uns, denke ich, auch eine große Bandbreite geben. Und ich bin sehr gespannt darauf, was dann letztlich alles für Szenen dabei herauskommen.
Wenn man denkt, das alte Wunderhorn, des Knaben Wunderhorn, ist vor grob 200 Jahren entstanden, veröffentlicht worden, ohne Musik. Insofern ist das neue Wunderhorn Ihrer Art ein Fortschritt, da ist die Musik dabei. Was hat sich denn geändert in den 200 Jahren im Hinblick darauf, was Lied für uns bedeutet?
Einmal glaube ich, dass das Lied eine riesige Rolle spielt in unserer Gesellschaft, weil nicht umsonst gibt es diese unfassbar große Popkultur und Pop ist Lied. Das etwas komplexere Lied oder musikalisch komplexer strukturierte Lied ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, wenn man es als Klavierlied immer noch betrachtet. Aber ich nehme zum Beispiel nächste Woche eine Liedplatte auf mit Meisterwerken, die seit 1968 entstanden sind, von Scherino, Lachenmann, Wolfgang Riem. Also es gibt Komponisten, die sich durchaus mit dem Klavierlied noch beschäftigt haben und da sind wirklich Perlen bei herausgekommen. Oft ist aber das Oeuvre gar nicht bestimmt vom Klavierlied. Also Wolfgang Riem ist da ja eher die Ausnahme. Der hat ja wahnsinnig viele Lieder geschrieben, aber Helmut Lachenmann hat eben genau 2 Stücke mit Stimme geschrieben. Aber die Besetzung Stimme und anderes Instrumentarium, entweder mit Ensemble oder mit einem anderen Instrument, ist sehr wohl sehr verbreitet. Und das würde ja vielleicht dann auch noch ins Lied reingehören. Und das Projekt, was wir jetzt vor uns haben, ist ja auch mit Lied überschrieben. Sopran und Schlagzeug. Und ich finde, dass das eine sehr intime Angelegenheit ist. 2 Instrumente, beziehungsweise 1 Stimme und 1 Instrument zusammenzubringen, bedeutet ja eine ganz intime Arbeit zwischen 2 Menschen auf musikalischer Ebene. Das ist Kammermusik, wie es sie kleiner nicht geht. Das macht mir sehr viel Spaß, weil man erstens diese Intimität ans Publikum weitergeben kann und weil man sich so intensiv damit beschäftigen kann, mit den Inhalten, wie es eigentlich kaum möglich ist, wenn die Gruppe größer ist.
Damals, als Brentano und Arnim die Lieder gesammelt haben, ging es ja darum, die alten Mythen wieder leben zu lassen. Das hatte ja auch einen politischen Hintergrund. Deutschland war zerrissen, Napoleon zog durchs Land. Können Sie heute noch ein Anliegen sehen im Lied schaffen, zeitgenössischer Komponisten oder macht da jeder seins?
Ich glaube, da verfolgt jeder Komponist ein ganz eigenes Motiv. Ich bin ein politischer Mensch und ich freue mich, wenn ich mein Publikum sozial oder politisch bei irgendeiner Ader treffe und sie ein bisschen zum Nachdenken bringen kann.